Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 30. September. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Situation in brasilianischen Gefängnissen. Untersuchungsbericht zeigt tägliche Folter auf. LGBT-Konferenz in Bern. Für die Durchführung fehlt bis jetzt das Geld. Und urbane Safari unterwegs mit dem Wildhüter der Stadt Bern. Am Mikrochain Makai Shantidibi.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der Nationalrat empfiehlt dem Stimmvolk, die Offroader-Initiative abzulehnen. Er hat sich deutlich gegen die Volksinitiative der Jungen Grünen ausgesprochen. Im Nationalrat könnte man sich aber vorstellen, im Gesetz den CO2-Ausstoß von Autos strikter zu regulieren. Die Politikerinnen und Politiker stimmten einem Antrag zu, der verlangt, einen indirekten Gegenvorschlag zur Stop-Offroader-Initiative auszuarbeiten. Für einen indirekten Gegenvorschlag plädierte auch der Bundesrat. Der CO2-Ausstoß im Verkehr nehme zu, obwohl er gemäß dem geltenden Gesetz sinken sollte, deshalb bestehe Handlungsbedarf. Die Offroader-Initiative will Autos verbieten, die übermäßig viele Emissionen ausstoßen oder Velofahrende und Fußgänger besonders gefährden. Konkret sollen Autos verboten werden, die mehr als 250 Gramm CO2 bzw. 2,5 Milligramm Feinstaub pro Kilometer ausstoßen oder über 2,2 Tonnen schwer sind. Die Coop-Angestellten erhalten wesentlich mehr Lohn. Wie die Gewerkschaft Unia mitteilt, sei das Ergebnis der Lohnverhandlungen 2011, dass die meisten Coop-Angestellten künftig 3% mehr verdienen. Angestellte mit mehr als 10 Dienstjahren erhalten zudem noch 50 Franken pro Monat zusätzlich, was zusammen eine generelle Erhöhung von bis zu 4,3% bedeutet. Die Unia zeigt sich mit den Lohnerhöhungen bei Coop sehr zufrieden. Für die Gewerkschaft zeigt das Resultat der Lohnverhandlungen, dass im Detailhandel anständige Lohnerhöhungen möglich sind. Deshalb fordert sie die anderen Detailhändler auf, ebenfalls Lohnerhöhungen vorzunehmen. Die EU-Kommission hat Frankreich wegen der Ausweisung von Roma ein Ultimatum gestellt. Wenn Frankreich nicht bis zum 15. Oktober die Regeln zur Niederlassungsfreiheit von EU-Bürgern umsetze, drohe dem Land ein Verfahren. Die EU-Kommission wird nun ein Schreiben nach Paris schicken, in dem das Land aufgefordert wird, die EU-Freizügigkeitsregelung umzusetzen. Ein Verfahren würde dann eröffnet, wenn Frankreich nicht fristgerecht reagiert. Neben Frankreich verdächtigt die Kommission eine Reihe weiterer EU-Staaten, die Regeln zur Niederlassungsfreiheit zu verletzen. Auch ihnen droht ein Verfahren. Nach den Freizügigkeitsregeln kann sich jeder EU-Bürger in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen, vorausgesetzt, er weist einen regelmäßigen Unterhalt und eine Krankenversicherung nach. In New York hat der erste Prozess gegen einen Insassen des US-Gefangenenlagers Guantanamo begonnen. Dem Mann aus Tansania wird vorgeworfen, dass er an Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania beteiligt war. Bei diesen Anschlägen kamen vor 12 Jahren 224 Menschen ums Leben. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Mord. Das erste Verfahren findet vor einem Zivilgericht in den USA statt und gilt als wichtiger Schritt bei der Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo. Der Angeklagte ist seit 6 Jahren in Guantanamo inhaftiert. US-Forscher haben möglicherweise einen bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Wie die US-Raumfahrtorganisation NASA mitteilte, sind Astronomen auf einem Trabanten gestoßen, auf dessen Oberfläche flüssiges Wasser existieren könnte. Laut NASA könnte der Planet der Erde so ähnlich sein wie keiner der anderen bisher nachgewiesenen. Der Planet sei rund 20-40% größer als die Erde und besitze 3-4-mal so viel Masse. Als potenziellen bewohnbare Planeten bezeichnen Fachleute solche Funde, auf denen allgemein Leben herrschen könnte, was nicht heißt, dass dort auch Menschen existieren können. Der Blick aufs Wetter heute bleibt bewölkt. Am Nachmittag kann es bei bis zu 14 Grad einige Regenschauer geben. Morgen und am Samstag wird es veränderlich mit Sonne, Wolken und ein wenig Regen. Das Thermometer steigt auf bis zu 17 Grad. Am Sonntag wird es mit Föhn bis zu 20 Grad warm. Dazu gibt es Sonne mit einigen Wolkenfeldern.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In brasilianischen Gefängnissen wird gefoltert. Was Menschenrechtsorganisationen seit langem anprangern, steht jetzt auch in einem Untersuchungsbericht, den die brasilianische Gefängnispastorale der katholischen Kirche veröffentlicht hat. Doch weder Behörden noch die politischen Verantwortlichen zeigen Interesse, sich mit der Frage der Menschenrechte in Haftanstalten zu beschäftigen. Dazu ein Beitrag von Livia Duarte und Andreas Behn vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool.
Das Dokument listet 211 Fälle von Folter während der vergangenen 3 Jahre auf. Mitglieder der Pastorale sind Anklagen in 20 Bundesstaaten nachgegangen. Sie sprachen mit den Gefangenen, den Angehörigen und dem Gefängnispersonal. Die detaillierten Fallstudien werden zurzeit noch von Anwälten aufgearbeitet und dann der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Bei Folter in Strafanstalten handelt es sich um eine spezifische Form der Unterdrückung, die im Kontext des gesamten Strafverfolgungssystems betrachtet werden muss, erklärt José Jesus Filho, Rechtsberater der Gefängnispastorale.
A tortura é uma forma de gestão prisional. A tortura é uma punição, é uma forma de punição.
Folter ist eine Form der Gefängnisleitung und eine Form der Bestrafung. Sie wird auch benutzt, um Hierarchien unter den Gefangenen herzustellen. In den Bundesstaaten Pernambuco und Rio Grande do Sul ist es üblich, dass Gefangene selbst foltern auf Anweisung der Anstaltsleitung, die wiederum Absprachen mit Bandenchefs trifft. Die Folter steht im Zusammenhang mit dem internen Drogenhandel, sexueller Gewalt, interner Korruption und ist in einigen Regionen Teil eines ganzen Netzwerkes von Gewaltverbrechen.
Ela está entremeada com a violência sexual, a corrupção interna, faz parte de toda uma rede de violações.
Die UNO, die Brasilien in Menschenrechtsberichten systematische Misshandlungen in Gefängnissen vorwirft, definiert Folter als Akt, durch den jemandem gewaltsam körperlicher oder psychischer Schmerz zugefügt wird. Als Motive werden das Erzwingen von Informationen und Geständnissen oder einfach Bestrafung genannt. Zudem wird immer eine Hierarchie zwischen Folterer und Folteropfer hergestellt. Den Tatbestand der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe hat die UNO aber nicht eindeutig definiert. Im Fall der Misshandlung von Strafgefangenen folgt daraus eine begriffliche Ungenauigkeit, die nach Meinung der Menschenrechtsanwältin Tamara Melo von staatlicher Seite oft dazu genutzt wird, um die Gegebenheiten in Gefängnissen zu verschleiern.
O que a gente enxerga na realidade brasileira hoje do sistema prisional é, no mínimo, tratamento desumano e degradante e que muitas vezes pode ser.
Im brasilianischen Gefängnissystem sind zumindest unmenschliche und erniedrigende Behandlung an der Tagesordnung. Oft haben sie das Ausmaß von Folter. Die jeweilige Bezeichnung dient oft dazu, die Zustände schönzureden. Auf den Vorwurf seitens der UNO, dass in brasilianischen Haftanstalten systematisch gefoltert wird, antwortete der Staat, dass nicht gefoltert, sondern unmenschlich und erniedrigend behandelt wird. Dies ist ein klares Beispiel dafür, wie mit Begriffen die Realität umgedeutet wird. Es ist sehr wohl Folter. Und weder Folter noch unmenschliche Behandlung sind nach internationalem oder nach brasilianischem Recht zulässig.
Ein Beispiel für die Situation von Strafgefangenen in Brasilien ist die Haftanstalt in Vila Velha im Bundesstaat Espírito Santo. In einem Trakt, der für 36 Gefangene ausgelegt ist, wurden Ende 2009 256 Menschen eingepfercht. Es gab keine Hygiene, die Versorgung mit Wasser und Essen war unregelmäßig. Allein in dem Jahr wurden dort 5 Insassen ermordet. Ständig kam es zu Gewaltausbrüchen, Fluchtversuchen und Übergriffen seitens der Aufseher. Tamara Melo hatte den Fall damals gegenüber der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, zur Anklage gebracht. Die Regierung Brasiliens wurde angewiesen, Abhilfe zu schaffen. Heute befinden sich nur noch 160 Gefangene in dem Trakt, der für 36 Insassen gebaut wurde. Nach wie vor ist die Mehrzahl von ihnen noch nicht einmal rechtskräftig verurteilt worden. Das Einschalten internationaler Instanzen löst zwar nicht das Problem, ist aber ein effektiver Mechanismus, um Verbesserungen zu erwirken, so die Anwältin Melo. Der Druck von außen habe dazu geführt, dass Gefangene nicht mehr in Container gesperrt werden, in denen Temperaturen von über 50 Grad Celsius herrschen. Auch in der Strafanstalt von Urso Branco im nördlichen Bundesstaat Rondônia, die als eine der gewalttätigsten im Land gilt, hat die internationale Aufmerksamkeit bewirkt, dass die Zustände jetzt von ausländischen Menschenrechtsorganisationen überwacht werden können. Der erschreckende Untersuchungsbericht der Gefängnispastorale ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Das liegt daran, dass es extrem schwierig ist, Informationen über die Haftanstalten, Zellen auf Polizeirevieren oder geschlossene Anstalten zu bekommen.
Unidades prisionais hoje são lugares fechados.
Die Anstalten sind unzugänglich. Was in ihnen passiert, wissen weder die Gesellschaft noch die Behörden. Über Folter gibt es keinerlei Daten. Auch nicht über Todesfälle in Haft. Es wird noch nicht einmal eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet. Zudem gibt es keine unabhängige Kontrolle über die Zustände innerhalb des Haftsystems. So kommt es auch nicht zu Untersuchungen über Folterungen. Generell wird ein solcher Fall nicht als Folter behandelt, sondern als Körperverletzung. Ein weiteres Problem ist, dass die Beamten, denen Folterung vorgeworfen werden, nicht entlassen, sondern in der Anstalt weiter beschäftigt werden.
Brasilien hat im Jahr 2007 die UN-Konvention gegen Folter, grausame Strafen und andere Misshandlungen unterzeichnet. Eine wichtige Richtlinie dieses internationalen Gesetzes ist die transparente Überwachung von Gefängnissen. Die Schaffung einer entsprechenden nationalen Gesetzgebung hätte noch im gleichen Jahr stattfinden sollen. Doch bis heute ist der Gesetzesentwurf nicht dem Kongress vorgelegt worden. Nach Ansicht des Menschenrechtsaktivisten und Landtagsabgeordneten von Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, gehen die Probleme im brasilianischen Haftsystem auf Strukturen aus kolonialer Zeit zurück. Wer nicht zur weißen Oberschicht gehört, wird seit jeher autoritär behandelt und bis heute ist für viele die soziale Frage ein Fall für die Polizei. Entsprechend ist das Profil der Gefängnisbevölkerung klar definiert. Die Mehrheit ist schwarzer Hautfarbe, stammt aus armen Verhältnissen und hat sich Delikte gegen Privateigentum zu Schulden kommen lassen. Laut Justizministerium sitzen knapp 480.000 Brasilianer und Brasilianerinnen hinter Gittern, rund ein Drittel davon Untersuchungsgefangene. Im Gegensatz zum Bevölkerungswachstum von 1,4% wächst die Zahl der Häftlinge jährlich um 10%. Sollte es so weitergehen, rechnet Marcelo Freixo hoch, würde im Jahr 2083 die gesamte brasilianische Bevölkerung im Gefängnis leben. Das ganze Haftsystem müsse grundlegend verändert werden, um menschenwürdige Zustände herzustellen, sagt der Abgeordnete Marcelo Freixo.
Der Besuch einer Haftanstalt zeigt, dass es keiner folternden Beamten bedarf. Schon die Bedingungen, unter denen die Menschen dort leben, ist eine Folter. Der Raum, das ganze Regime, das der Staat dort eingerichtet hat, ist Folter. Notwendig ist ein anderer politischer Umgang mit dem Strafsystem. Zum Beispiel eine gesonderte Unterbringung von Untersuchungshäftlingen und eine ganze Reihe von Maßnahmen, die nicht direkt mit der Praxis von Folter verbunden sind, aber verhindern, dass sie praktiziert wird.
95,6 Rabe Info.
Wir wechseln zurück in die Schweiz. Bern soll Austragungsort für die 16. ILGA-Konferenz werden. In 2 Jahren sollen sich die Mitglieder des weltweiten Dachverbands der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Organisationen ILGA in Bern treffen. Das Konzept steht, die Stadt Bern unterstützt das Anliegen, doch für die Durchführung fehlt das Geld. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Die Konferenz der ILGA findet jedes Jahr in einem anderen Land statt. 2012 soll es die Schweiz sein. Das wünschen sich die Lesbenorganisation Los und Pink Cross, der nationale Dachverband der schwulen Männer in der Schweiz. An der Konferenz treffen sich jeweils Gay-Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa, um über verschiedene Themen zu sprechen, erklärt Uwe Splittdorf, Geschäftsführer von Pink Cross.
Auf der einen Seite politisch ausgerichtet. Es wird geschaut, was sind aktuelle Themen und wo kann man ansetzen. Und natürlich ist in jedem Land auch dann der Präsident oder sowas ganz kurz an der Konferenz begrüßt die Teilnehmer, die ja aus allen europäischen Staaten kommen und natürlich auch aus Anrainerstaaten. Man versucht wirklich einen Konsens zu finden und jedem einzelnen Mitgliedsland auch zu helfen.
Auch deshalb setzten sich die Los und Pink Cross für die Durchführung der ILGA-Konferenz in der Schweiz ein. Die ILGA könnte der Schweiz helfen, und zwar für die Einführung eines Gesetzes, das Lesben- und Schwulenorganisationen fordern.
wir haben ein ganz, ganz konkretes Problem. Wir haben kein Antidiskriminierungsgesetz. Und das ist natürlich in europäischen Ländern schon verankert. Und deswegen finden wir es speziell ganz wichtig, dass wir diese ILGA-Konferenz in die Schweiz holen. Auf der einen Seite natürlich unser Land präsentieren, auf der anderen Seite auch Unterstützung aus dem Ausland zu bekommen, um ein Antidiskriminierungsgesetz hier in der Schweiz zu verankern.
Bern würde sich als Bundeshauptstadt für die ILGA-Konferenz gut eignen. Außerdem würden bis zu 400 Teilnehmende erwartet. Und da einige Veranstaltungen auch im Berner Oberland geplant seien, sei die Konferenz der weltweiten Gay-Organisationen auch für den Tourismus attraktiv. Loos und Pink Cross haben zusammen mit der Stadt Bern ein Bewerbungsdossier gestaltet und eingereicht. Das Problem ist aber folgendes: Die Finanzierung ist nicht gedeckt und das, weil die Schweiz nicht Mitglied in der EU oder im EWR ist.
Wir haben im Prinzip ein Defizit momentan von gut 160.000 Euro. Es ist so, dass jedes EU-Land und auch EWR-Mitgliedsland diese 160.000 Euro von der Europäischen Union gesprochen bekommt, wenn sie die Konferenz in ihrem Land ausrichten. Jetzt sind wir ja kein EU-Mitglied, die Schweiz, und da auf diesem Grund kriegen wir diese 160.000 Euro nicht. Wir haben die Bewerbung trotzdem abgeschickt und haben natürlich jetzt an den Stadtpräsidenten geschrieben und auch an die Frau Calmiret um ihre Mithilfe gebeten und auch schon verschiedene Konzerne.
Ob die ILGA-Konferenz in 2 Jahren in Bern stattfinden kann, entscheidet die ILGA-Konferenz dieses Jahr in Den Haag. Dies allerdings nur, wenn bis am 15. Oktober die Finanzierung der Konferenz zugesagt werden kann.
95,6. Rabe Info.
Das laufende Jahr wurde von der UNO zum Jahr der Biodiversität erkoren. Das Rabe Info will diese Woche herausfinden, wie divers ist denn die Fauna und Flora in der Stadt? Gibt es gar eine Wildnis in Bern? Heute im 4. Teil unserer Serie sind wir unterwegs mit dem Wildhüter der Stadt Bern. Michael Spahr hat sich mit Rudolf Zbinden getroffen.
Stadtfüchse gibt es schon lange in Bern, also Füchse, die sich im bewohnten Teil der Stadt herumtreiben. Trotzdem ist es immer wieder eine Überraschung, wenn plötzlich ein Fuchs sein Quartier wechselt und zum neuen Nachbar wird. Wie der Wolf, der in den letzten Monaten zum Politikum geworden ist, ist auch der Fuchs ein Raubtier. Geht der Fuchs auf Menschen los?
Wenn sie irgendwie einen Komposthaufen durchwühlen oder auf eine Maus passen, in einem Garten, wo es ruhig ist, und plötzlich kommt ein Mensch von hinten zum Fuchs, und der Fuchs sieht zuerst keinen Ausweg außer das Gartentor, und dort steht der Mensch drinnen. Da kann es zu unliebsamen Berührungen, nicht unbedingt, aber zu unliebsamen Begegnungen führen, dass der Fuchs einfach die Freiheit will und der Mensch taxiert es als Angriff. Aber ein eigentlicher Angriff von einem Fuchs auf einen Menschen, das kenne ich nicht seit den letzten paar Jahren.
Wie sieht es bei Haustieren aus, zum Beispiel Meerschweinchen, Hühner oder Katzen?
Da gebe ich den Rat, auf Nummer sicher zu gehen, zum Beispiel wenn man Meerschweinchen im Garten hält oder auch Hühner, dass man das wirklich einbruchsicher macht oder darauf achtet, dass bei Beginn der Dämmerung die Tiere eingesperrt werden. Aber der Fuchs hat natürlich diese Tiere eingeschlossen, die Hauskatze, eigentlich auf dem Speiseplan. Das ist ein potenzielles Opfer oder Fressen für den Fuchs. Und die erstgenannten Tiere können sich nicht so gut zur Wehr setzen, aber die Hauskatze, die hat einen ausgesprochenen Instinkt zur Abwehr mit den Krallen, und das hat der Fuchs gar nicht gern.
Gefährlich für den Menschen kann der Fuchs auf eine andere Art werden, durch den Fuchsbandwurm. Durch seinen Kot scheidet der Fuchs diesen Erreger aus, der dadurch auf Pflanzen im Garten landen kann, zum Beispiel auf Wilderdbeeren. Der Wildhüter Rudolf Zbinden rät:
Einfach die Reinheit, die Reinlichkeit ist das beste Abwehrmittel. Dass, wenn besorgte Eltern mich fragen, was sie tun können gegen die Ansteckungsgefahr von Kleinkindern, die eben das ja nicht von sich aus machen, Handschuhe tragen bei Gartenarbeiten oder nach Gartenarbeiten die Hände waschen, dann sagen wir oft, dass sie doch bei der nächsten Arztkontrolle oder Arztvisite vielleicht so alle 2 oder 4 Jahre einen Bluttest machen lassen, der dann nicht so viel Geld kostet, und dann gibt es einen hundertprozentigen Aufschluss, ob eventuell ein Erreger im Blut ist oder nicht. Und wenn es dann so früh erkannt wird, ist es eigentlich kein großes Problem mit Medikamenten, das zu beeinflussen.
Wenn ein Fuchsbandwurmbefall nicht rechtzeitig erkannt wird, kann es Jahre später zu schweren, unheilbaren Leberschäden kommen. Allerdings sind den Berner Wildhütern nur wenige Fälle in der Region bekannt. Auch andere größere Wildtiere sind in der Stadt anzutreffen. Am bekanntesten ist wohl der Marder. Es kommt aber auch vor, dass sich Rehe in waldnahe Siedlungen verirren.
Da kann ich aus Erfahrung sagen, dass meistens ein Erreger den Ausschlag gibt. Zum Beispiel Hunde, wenn sie zu wenig unter Kontrolle gehalten werden und ein Reh hetzen. Das ist eigentlich das größte Problem, wenn ein Hund ein Reh hetzt. Das sind die sogenannten Verbotenen. Auch in der Jagd, im Jagdbereich sind stumm jagende Hunde verboten. Und ein normaler Hund, der nicht als Jagdhund ausgebildet ist und auch kein Jagdhund der Rasse ist, der wird immer stumm jagen, weil er will ja zum Erfolg kommen. Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was einem Reh passieren kann. Übrigens auch allen anderen Wildtieren. Wenn da jemand hinterher mich verfolgt und ich weiß nie, wo der ist und wie viele das sind.
Hunde sollten auch ohne Leine deshalb immer möglichst unter Kontrolle gehalten werden. Es gibt aber noch einen weitaus schöneren Grund dafür, dass sich ein Reh in die Stadt verirren kann.
Wenn dann zum Beispiel wunderbar blühende Rosen oder Rosenknospen sind, dass es dieser Leckerbisse ein Reh einige Meter aus dem Wald hinaus zu ziehen vermag, aber eigentlich das Normale ist es nicht, dass ein Reh die nähere Umgebung eines Gartens oder eines Hauses aufsucht.
Das war Michael Spahr im Gespräch mit dem Wildhüter der Stadt Bern, Rudolf Zwinden. Morgen im letzten Teil der Wildnisserie geht das Rabe Info dann dem eigenen Maskottchen auf den Grund, dem Rabenvogel.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.